Erst das Brechen oder
das Brechen? Das Klang.
Guten Abend. Wir freuen uns, dass wir wieder im Nachbarschaftstreff sein dürfen. Das ist jetzt das vierte Mal, ja, glaube ich. Ja, aber ja, irgendwie fühle ich mich schon fast wie zu Hause hier bei Ihnen und bei euch allen, die ihr das so schön gemacht habt.
Also vielen Dank. Und es geht jetzt geht's richtig los mit Licht nochmal und so.
Ja, wird jetzt und noch gemütlich.
Voll gemütlich wird das hin.
Mist. Aber der nicht. Der glimmt
ah,
noch
du hast bisschen. Diesmal keinen. Du kriegst beim nächsten Mal zwei. Oh. Alles gut. Und, naja, was sollen wir sagen? Also, das ist schön, hier zu sein. Wir sind Freda Wolf, aber viele von euch, und weil es hier ist, duzen wir euch auch einfach. Viele von euch kennen uns ja auch. Wir machen das heute Abend so wie immer bei unseren Lesungen. Wir lesen ein bisschen, wir erzählen auch ein bisschen über uns. Das Problem bei Thriller-Lesungen oder bei Krimi-Lesungen ist ja grundsätzlich, dass wir natürlich versuchen müssen, Stellen zu lesen, von denen ihr hinterher sagt, wow, war das spannend, jetzt brauche ich unbedingt das Buch. Aber gleichzeitig dürfen wir nicht so viel verraten, dass ihr dann sagt, wieso, jetzt kennen wir ja alles, so brauchen wir das Buch nicht mehr kaufen. Das geht immer so um diese Mischung. Wir haben Stellen rausgesucht, die wir sehr gerne mögen und von denen wir aber auch sicher sind, dass sie einen Eindruck der Geschichte vermitteln, die Atmosphäre ganz gut vermitteln, die Personen für euch deutlich werden lassen.
Es wird so und so schwierig, anhand der Stellen irgendwie herauszukriegen, wie denn der Handlungsablauf sein wird. Das liegt auch daran, dass wir im Thriller verschiedene Handlungsstränge haben und wir jetzt aus diesen Handlungssträngen natürlich so ein Stückchen rausgenommen haben. Aber das macht ja auch nichts. Hauptsache, die Stellen sind so interessant, dass hinterher alle sagen, doch, hat Spaß gemacht.
Und neulich waren wir hier im Staatsschauspiel bei einer Vorstellung von unserem Freund und Kollegen Hartmut El Kurdi und Hartmut hat etwas gemacht. Hartmut ist so, wie man ja am Namen hört, Hartmut El Kurdi. Hartmut kommt vom Vogelsberg, aber sein Vater war Jordanier, daher dieser Nachname. Und Hartmut hat so eine kleine, sehr feine Inszenierung, in der er seine Herkunftsgeschichte eigentlich erzählt. Und Hartmut startet damit, dass er auf Arabisch sein Publikum begrüßt und man über einen Videobeamer hinter ihm die Übersetzung sieht. Und in der Übersetzung heißt das, ich kann kein Wort Arabisch. Ich habe keine Ahnung, was ich Ihnen hier gerade erzähle. Ich habe es auswendig gelernt, aber es klingt so schön. Und da dachten wir, das bietet sich ja vielleicht bei so einem norwegischen Thriller auch an. Also ich würde Sie gerne noch mal schnell begrüßen. Wir Tove Fetterne, Frau Tyskland. Wie kommer ek fra Norge, og vi kan ikke snakke norsk, men vi læser på tysk i aften. Alles gut?
Ja.
Schön. Was ganz wichtig ist, unbedingt möchte ich noch vorstellen, für die, die es nicht wissen, Arndt Schulz. Das ist jetzt unser sechstes Leseprogramm, das wir zusammen mit Arndt machen. Und wir haben inzwischen
über 100.
Weit über 100, also na, weit genau. Ist übertrieben. 104 oder 105 Lesungen. Und für alle, die sich so an den Namen nicht erinnern können, Arndt verkörpert tatsächlich ein Stück Rockgeschichte weit über Hannovers Grenzen hinaus. Das heißt, hier neben uns sitzen über 40 Jahre deutsche Rockmusik. Und ich finde, das hat nochmal einen extra Applaus verdient.
bist du mindestens 50.
So, wir starten, beziehungsweise Arne startet jetzt mit einem Song der Doors, Riders on the Storm. Und direkt im Anschluss daran gehen wir in die Atmosphäre des ersten Vorspiels. Winter in Norwegen, Schnee und Kälte.
Riders on the Storm. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out of known, riders on the storm. Squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
Der Wind treibt den Schnee in Schlangenlinien über die stumpfgraue Eisfläche des Sees. Mit jeder neuen Sturmböe schieben sich die wirbelnden Flocken wie eine weiße Wand in den Scheinwerferkegel des Wagens. Nur die gelb-schwarzen Schneestangen markieren noch die Grenze zum schmalen Uferstreifen. Wie querlaufende Wellen ziehen sich die ersten Verwehungen über die Straße und verursachen jedes Mal ein dumpfes Geräusch, wenn die Räder auf den nächsten Buckel treffen und ihn durchpflügen. Es ist fast Mittag und doch immer noch so dunkel, dass er den Bootssteg erst ausmachen kann, als er schon fast an der Zufahrt ist. Vorsichtig bremst er ab und lenkt das schwere SUV direkt auf den zugefrorenen See hinaus. Ein paar Mal noch kratzt steifgefrorenes Schilfgras über das Bodenblech. Dann finden die Reifen mit einem surrenden Pfeifton ihren Weg über die glatte Eisfläche. Irritiert beugt sich der Staatssekretär zwischen den Sitzen nach vorne und tippt ihm auf die Schulter.
Was soll das werden?
Eine Abkürzung. Ich kenne mich hier aus. Mein Vater hat in der Nähe eine Hütte. Die Leute aus dem Dorf haben den See im Winter schon immer als kürzeste Verbindung genutzt. Das spart uns mindestens eine Viertelstunde.
Ich kann nirgends erkennen, dass hier vor uns schon jemand langgefahren wäre.
Der Schneetreiben ist zu stark. Auf dem Eis verwirrt der Wind alle Spuren innerhalb kürzester Zeit. Außerdem ist jetzt ohnehin kaum jemand unterwegs. Aber Sie sollten das hier mal am Sonntagvormittag sehen, wenn die Bauern quer über den See zur Kirche fahren. Das ist schlimmer als jeder Feierabendverkehr in Oslo. Er ist selbst überrascht, wie leicht es ihm fällt, einen lockeren Tonfall anzuschlagen. Dabei spürt er fast körperlich, wie sich der Staatssekretär auf dem Sitz in seinem Rücken versteift, als würde sein Fahrer sich gerade etwas herausnehmen, was ihm nicht zusteht. Selbst nach den bald 9 Monaten, die er Thorstensen nun schon chauffiert, kann er die wenigen Momente, in denen sie auch nur ansatzweise sowas wie ein Gespräch geführt haben, immer noch an den Fingern einer Hand abzählen. Bei der nächsten Frage von Thorstensen ist die Nervosität in seiner Stimme nicht mehr zu überhören.
Sie wissen wirklich, was Sie tun? Auch bei diesem Wetter? Man sieht ja kaum die Hand vor Augen.
Ich sage doch, ich kenne mich hier aus. Und wir haben eins der sichersten Fahrzeuge, die jemals gebaut worden sind. Da haben die Schweden ausnahmsweise mal ihre Hausaufgaben gemacht. Normalerweise hört der Staatssekretär es gerne, wenn man eine kleine Spitze gegen andere Nationalitäten loslässt. Selbst wenn es sich dabei nur um das benachbarte Schweden und nicht irgendein unterentwickeltes Land außerhalb von Europa handelt. Aber jetzt wartet er vergebens auf einen entsprechenden Kommentar. Stattdessen fordert Thorstensen, ihn unvermittelt aufzuhalten.
Ich muss pinkeln. Und zwar jetzt. Sofort. Lassen Sie mich an dem Felsen da drüben raus.
Er deutet auf die Felsnase, die wie ein massiger Klotz in die Eisfläche hineinragt. Kaum, dass der Wagen zum Stehen gekommen ist, schlüpft Thorstensen in den Parker, der für solche Situationen bereit liegt, und stapft in das Schneetreiben hinaus. Schon nach wenigen Schritten ist er nur noch eine undeutliche Silhouette, die gleich darauf mit dem Grau der Felswand verschmilzt.
Er ist nicht verärgert über die unvorhergesehene Verzögerung. Es ist egal, denkt er, während er sich in seinen Sitz zurücklehnt. Soll Thorstensen doch in aller Ruhe noch ein letztes Mal seine Blase leeren. 5 Minuten mehr oder weniger spielen keine Rolle für seinen Plan. Er kann warten. So, wie er schon immer gewartet hat, ohne sich dessen überhaupt bewusst gewesen zu sein. Auf den richtigen Zeitpunkt. Auf den einen Moment, der endlich alles verändert. Für immer, unwiderruflich. Aber es will ihm fast wie eine überraschende Fügung des Schicksals vorkommen, dass sie jetzt ausgerechnet hier noch einmal angehalten haben. Im Windschatten der Halbinsel, auf der er nach jedem Intervall der Wischerblätter die dunklen Umrisse der Hütte ausmachen kann. Die leeren Fensterhöhlen, die wie schwarze Löcher in der verwitterten Holzwand wirken. Den gemauerten Schornstein, der dicht über dem Dach wie ein verschwommener Fleck im alles verschluckenden Weiß zu schweben scheint. Es ist lange her, seit er das letzte Mal hier war. Kurz, nachdem sein Vater gestorben war, hat er noch einmal notdürftig die schlimmsten Schäden am Dach repariert. Auch da hatten die Jugendlichen aus dem Dorf bereits die Scheiben eingeschlagen und Teile der Einrichtung im Kamin verfeuert. Er hatte noch nicht mal mehr die Kraft aufgebracht, die kaputten Fenster mit Brettern zu vernageln, sondern nur die verblichenen Fotos von der Wand genommen und zusammen mit dem Kaffeegeschirr seiner Mutter in eine Kiste gepackt und im Kriechkeller unter der Küche versteckt. Als wäre es wichtig gewesen, dass die Jugendlichen keine Chance hatten, sich über die Bilder lustig zu machen, die ihn mit kurzen Hosen zeigten, wie er bis zu den Knien im schlickigen Sand stand und mit einer viel zu großen Schaufel nach Krebsen grub. Mit dem Hund zu seinen Füßen, der jedes Mal den Kopf wegdrehte, wenn er fotografiert werden sollte. Mit von Marmelade verschmiertem Mund und einer tropfenden Eiswaffel in der Hand, während der gedeckte Kaffeetisch im Hintergrund eine Sommerhausidylle versprach, die schon damals nur eine Illusion war. Auf 2 oder 3 Fotos war auch die Mutter zu sehen gewesen, im weit ausgeschnittenen Badeanzug auf dem Steg, mit Sonnenbrille in der geöffneten Tür ihres chromglänzenden Volvo Amazon, mit rot lackierten Fingernägeln und Zigarettenspitze neben der geblümten Kühltasche, die der Vater ein wenig später mit dem Beil zerschlagen hatte, weil das Bier nicht kalt genug gewesen war. Und immer war die Mutter alleine auf den Fotos, niemals mit ihm oder dem Vater, noch nicht mal mit dem Hund. Selbst versteckt hinter ihrer Sonnenbrille schien sie weit weg zu sein. Irgendwo, wo es keine Mücken gab, keinen Mann im tarngefleckten T-Shirt, keinen quengelnden kleinen Jungen, dessen größter Traum es war, einmal im Leben nur die krummgewachsene Kiefer hinaufzuklettern, in deren Spitze ein Raubvogel sich sein Nest gebaut hatte. Bis heute war er überzeugt davon, dass es ein Seeadler gewesen sein musste. Auch wenn der Vater ihn ausgelacht und erklärt hatte, dass Adler niemals auf Bäumen brüten würden, deren Äste bis kaum übers Dach der Hütte reichten.
Seine Gedanken kehren zurück in die Gegenwart, als er den Staatssekretär jetzt wieder aus dem Schneetreiben auftauchen sieht. Bereits die wenigen Minuten im Freien haben gereicht, um seine Kapuze und die Schultern des Parkas mit einer dicken weißen Schicht zu bedecken. Für eine Sekunde ist er versucht, sich noch schnell eine Zigarette anzuzünden. Eine letzte Zigarette, nur um Thorstensen zu provozieren. Um ihm den Rauch ins Gesicht zu blasen, ohne ein Wort zu sagen. Die Vorstellung gefällt ihm. Aber er wird es nicht tun. Nicht, weil er feige ist, sondern weil es keine Bedeutung mehr hat. Auch als der Staatssekretär jetzt die Tür aufreißt und sich in der Enge hinter dem Sitz laut fluchend aus dem Parker quält, empfindet er keinen Hass. Kein Hass und kein Mitleid. Nur eine grenzenlose Genugtuung darüber, dass die als selbstverständlich angenommene Normalität von einem Moment auf den nächsten nicht mehr existieren wird. Gerade als er den Ganghebel in Fahrtstellung geschoben hat, tippt ihm der Staatssekretär wieder auf die Schulter.
Ich möchte, dass wir zurück zur Straße fahren. Ohne Diskussion. Wenden Sie und fahren Sie zurück.
Als hätte er die Aufforderung nicht gehört, streckt er nur die Hand zum Armaturenbrett aus und stellt das Gebläse auf die höchste Stufe. Fauchend strömt die heiße Luft aus den Düsen. Während er bereits den Fuß von der Bremse nimmt, sagt er laut über die Schulter nach hinten: Mein Vater hat gerne behauptet, die einzig vernünftige Heizung, die Volvo je gebaut hätte, wäre für den alten Amazon gewesen. Aber da kannte er diesen Wagen noch nicht. Er hört die Hupe erst, als ihn das Licht der Scheinwerfer im Außenspiegel blendet. Gleich darauf schiebt sich schon schlingernd ein alter Linienbus an ihnen vorbei, so dicht, dass er trotz des Schneetreibens deutlich die lachenden Gesichter hinter den Scheiben erkennen kann. Ein Oldtimer, denkt er, aus den 60er Jahren, mit einer großflächigen Aufschrift, die fast die ganze Seite einnimmt, Theater auf Tournee.
Sie haben recht gehabt,
dringt Thorstensens Stimme wie aus weiter Ferne zu ihm.
Das gibt's ja wohl nicht, sogar mit einem Bus fahren die hier lang.
Er ist so irritiert, dass er wie erstarrt auf seinem Sitz hockt, die Hände ums Lenkrad gekrampft, bis die Heckleuchten des Busses im stiebenden Schnee, den die Hinterräder aufwühlen, verschwunden sind.
Was ist los? Worauf warten Sie? Jetzt machen Sie schon. Denen zeigen wir mal, was ein richtiges Auto ist.
Als er das Gaspedal durchtritt, beschleunigt das SUV so stark, dass er gegen die Rückenlehne gepresst wird. Ohne zu rucken schaltet sich die Automatik durch die Gänge, bis der Motor bei mittlerer Drehzahl gleichmäßig vor sich hin brummt.
Seine Gedanken überschlagen sich. Eine Theatergruppe, die zu irgendeinem Gastspiel unterwegs ist. Vielleicht in Oserhal, vielleicht noch weiter weg, irgendwo im Süden an der Küste. Fast meint er, die Bilder vor sich zu sehen, die sich im Bus abgespielt haben müssen. Vielleicht ist es der Regisseur, der vorne neben dem Fahrer sitzt. Vielleicht auch der Fahrer selber, der kurz vor dem Bootssteg plötzlich auf die Spuren im Schnee zeigt und ruft.
Hey, da ist einer vor uns übers Eis. Das machen wir auch, Leute. Festhalten, die Rutschpartie beginnt.
Eine spontane Entscheidung, die die Theatergruppe mit Beifall und fröhlichem Gelächter quittiert. Eine willkommene Abwechslung nach den eintönigen Stunden, die sie in ihrem Bus schon hinter sich haben, von wo auch immer sie gekommen sind.
Na los, zeig mal, was die alte Karre noch so drauf hat.
Irgendwo hinten im Bus fängt einer an zu singen. Und irgendwann machen alle mit. Singen können sie, sie sind ja vom Theater. We are the champions. Nein, nicht Queen. Eher Bowie, we can be heroes. Trommelt im Takt auf dem Lenkrad, bringt den Bus mit Gas und Bremse gerade so weit ins Schleudern, dass er sich noch nicht im Kreis dreht, aber sie trotzdem auf ihren Sitzen von links nach rechts rutschen, kreischen und johlen, wie Schulkinder auf einem Klassenausflug. Theaterleute eben, die immer eine Show aus allem machen müssen, als würde nur der Moment zählen, als gäbe es kein Morgen. Und dann sehen sie das SUV vor sich aus dem Schneetreiben auftauchen.
Hey, das ist bestimmt der Wagen, dessen Spuren wir gefolgt sind. Hup mal. Ja, und jetzt so dicht dran vorbei, dass sie sich erschrecken. Habt ihr gesehen? Zwei Typen in Anzügen. Einer vorne, einer hinten. Wahrscheinlich irgend so ein Großkotz mit Privatchauffeur, der sich nie eine Vorstellung von uns ansehen würde, sondern höchstens ein Abo für die Oper hat.
Aber warum stehen die da? Sollen wir anhalten?
Ach Quatsch, kann uns doch egal sein. Fahr weiter.
Warte mal, was ist das da vorne? Siehst du das? Fahr mal langsamer. Da, rechts, die Stange im Eis.
Die Scheibenwischer laufen auf höchster Stufe. Trotzdem ist es bei dem Tempo kaum möglich, mehr als 10 Meter vorauszublicken. Die Schneeflocken wirbeln im Kegel der Scheinwerfer, als würden sie einen Tunnel bilden, der sie jeden Moment verschlucken muss. Die Tachonadel pendelt zitternd zwischen 70 und 80. Zu schnell für die schlechte Sicht. Jetzt haben sie die Halbinsel mit der verfallenen Hütte passiert und nur noch die weite Fläche des Eises vor sich, wie marmoriert von den sich schlängelnden Fäden des Schnees. Die Hand des Staatssekretärs krallt sich schmerzhaft in seine Schulter.
Wo sind die hin? Die können doch nicht plötzlich verschwunden sein. Da, da war eben was. Jetzt sehe ich die Bremslichter, direkt vor uns. Aber wieso?
Er reißt das Lenkrad herum und rammt gleichzeitig den Fuß auf die Bremse. Die Warnleuchte am Armaturenbrett blinkt heftig, als die Räder für einen Moment die Haftung verlieren, bevor die Elektronik die Kontrolle zurückgewinnt. Ein Stück rutschen sie noch seitwärts, dann kommt der Wagen zum Stehen. Er hat schon den Gurt gelöst und die Tür aufgerissen, als Thorstensen noch stammelnd sein Gesicht an die Seitenscheibe presst.
Das ist nicht wahr. Die brechen gerade ein. Da ist ein Loch im Eis.
Das Splittern des Eises kommt ihm ohrenbetäubend vor. Mit einem metallischen Quietschen schiebt sich der Bus über die Abbruchkante. Das Getriebe kreischt, als der Fahrer noch verzweifelt versucht, den Rückwärtsgang einzulegen, während das Gewicht des schweren Motors die kühle Haube bereits unaufhaltsam in die Tiefe zieht. Grauschwarzes Wasser spritzt auf. Eisschollen werden wie Papier zur Seite gedrückt. Für ein paar Sekunden scheint der Bus plötzlich in der Schwebe zu verharren, wie eine Wippe, die sich nicht entscheiden kann, ob sie rauf oder runterschnellen soll. Dann rutscht er weiter. Wie in Zeitlupe lösen sich die Hinterräder vom Eis.
So tun Sie doch was. Wir müssen die Leute da rausholen, sonst...
Der Wind verweht die letzten Worte des Staatssekretärs, der jetzt neben ihm steht und ihn zitternd am Arm gepackt hat.
Das Abschleppseil. Holen Sie das verdammte Seil aus dem Wagen.
Es ist zu spät und der Bus ist zu schwer für uns.
Aber irgendwas müssen wir doch tun.
Hinter den Scheiben erkennt er undeutlich, wie die Theaterleute jetzt zum Heck stürzen. Und tatsächlich stoppt das plötzliche Gegengewicht die Vorwärtsbewegung des Busses. Fast berühren die Hinterräder schon wieder den Boden, als das Eis erneut splittert und die scharfkantigen Schollen sich knirschend am Blech emporschieben.
Er schüttelt die Hand des Staatssekretärs ab und macht einen Schritt nach vorne. Und noch einen. Bis er sich nicht weiter wagt und in einer hilflosen Geste die Arme ausbreitet.
Jetzt schlagen sie von innen mit den Fäusten gegen die Scheiben und sie schreien. Aber er hört nichts. Er kann nur ihre offenen Münder sehen, wie dunkle Flecken und die vor Panik weit aufgerissenen Augen.
Eine Frau presst ihr Gesicht so fest an das Glas, dass es zu einem bleichen Oval ohne jegliche Konturen verschwimmt. Dann sackt der Bus endgültig in die schwarze Tiefe.
Durch den Druck wölbt sich noch einmal die Oberfläche des Wassers über dem versinkenden Dach. Der kurz darauf einsetzende Strudel wirbelt die losgerissenen Schollen durcheinander. Konzentrische Kreise schwappen gegen die Eiskante. Dann steigen Blasen auf, erst als weißlich schäumende Menge, schließlich immer weniger und weniger. Der Wind hat nachgelassen. Von dem Schneetreiben sind nur vereinzelte Flocken geblieben, die jetzt lautlos vom Himmel schweben. Die plötzliche Stille kommt ihm unwirklich vor. Er braucht einen Moment, bevor er begreift, dass Thorstensen nicht mit ihm redet, sondern sein Handy in der Hand hält.
Hier ist ein Unglück passiert. Ein Bus ist im Eis eingebrochen. Wir konnten nichts tun. Es ging viel zu schnell.
Zwei Wildgänse fliegen mit weit vorgestreckten Hälsen laut schnatternd vorüber. Die Berge am gegenüberliegenden Ufer sehen aus wie eine schwarze Wand vor dem Grau des Himmels. Es wird nicht lange dauern, bis der Wind und die Kälte des Wassers das Eis erneut schließen, denkt er. Und zurück bleibt nicht mal ein Loch, genau so, wie er es geplant hatte. Nur, dass jetzt trotzdem alles ganz anders gekommen ist.
Dankeschön.
So. Und alles gut?
Ist dem jetzt ein bisschen kalt geworden? Gut. Ich denke, wir machen mal so eine kleine einen kleinen Erzählteil, damit man so ein bisschen wieder das alles verdaut hat, was man gehört hat.
Also das war das Vorspiel.
Genau.
Und ehe wir das nächste Stelle lesen, erzählen wir ein bisschen was, was wir überlegt hatten, schon bei den letzten Programmen eigentlich. Wie sind wir überhaupt zum Krimi gekommen? Der erste Krimi, den wir beide als Kinder schon gelesen haben, war tatsächlich ein veritabler Skandinavien-Thriller. Und das Buch war damals so bekannt, dass es auch eine Hörfassung davon gab. Und es gab eine Titelmelodie. Und Arndt spielt jetzt die Titelmelodie für euch. Und wenn ihr es rauskriegt, lesen wir danach auch weiter. Ja.
Ja, gut. Gut. Genau, dann kann man ja weiterlesen.
In Nordheim musste Arndt das fünfmal spielen.
Ja, ja. Die haben immer, Astrid Lindgren war dann irgendwann gefallen, aber der Titel kam nicht. Du hast das Hörbuch noch dabei.
Wollte ich ja unbedingt zeigen, klar. Ihr wisst, Hörbücher sahen damals noch ganz anders aus, nämlich so. Und das ist die Originalsingle Meisterdetektiv Blomqvist.
Ja, das war in unserer Kinderzeit. Dann machen wir so einen kleinen Sprung, 20 Jahre später in Berlin. Wolfram und ich sind nach Berlin gegangen zum Studieren. Und da gab es dann wirklich die ersten richtigen Skandinavien-Krimis. Und zwar hat die der Rowohlt Verlag herausgebracht. Der hat so eine schwarze Reihe mit Krimis aufgemacht. Die Bändchen waren ein Drittel von dem, was heute so Krimis sind. Also damals reichten noch so 100, 120 Seiten. Da begnügt sich heute keiner mehr mit. Aber es waren eben die Krimis von Maj Sjöwall und Per Wahlöö. Und das waren die ersten Kriminalschriftsteller aus Schweden, die hier in Deutschland dann veröffentlicht wurden. Und die haben uns so viel Spaß gemacht zu lesen.
Naja, wir waren begeistert, weil ja Sjöwall und Wahlöö wirklich die ersten waren, die Kriminalroman als Plattform benutzt haben, um gesellschaftliche Zustände zu beschreiben oder um Missstände anzuprangern. Und es gab insgesamt 10 Krimis von ihnen. Und die ersten 3 sind eigentlich noch relativ herkömmliche Krimis, wo mehr als üblich über das Privatleben der Ermittler erzählt wurde. Aber sonst waren es wirklich, es waren Kriminalfälle. Und dann wurde es immer stärker bis hin zu den letzten Bänden zu reiner Sozialkritik. Wir fanden das hochspannend und haben gesagt, toll.
Genau. Nach so einem Studium oder für so ein Studium, um das abzuschließen, muss man ja immer eine Arbeit schreiben. Und Wolfram hat dann am Ende seines Studiums gedacht, oh Mensch, wenn ich schon so viele Krimis lese, dann kann ich das ja auch irgendwie zum Thema meiner Arbeit machen. Also hat er geschrieben über Sozialkritik im neuen deutschen Kriminalroman.
Ja, also in der Folge von Sjöwall Wahlöö. Und ich würd euch gerne einen Satz vorlesen aus meiner Arbeit, den ich da über Sjöwall Wahlöö geschrieben habe, weil ich den Satz so gerne mag und finde, dass der Satz sehr viel über die Zeit erzählt, in der die Krimis geschrieben sind und auch sehr viel über den Zeitgeist aus der Zeit, in der ich es geschrieben habe. Also wir reden von 1980 und ich schreibe über die beiden Schriftsteller Maj Sjöwall und Per Wahlöö. Die aufklärerische Intention der Autoren fließt direkt in die Ermittlungsarbeit der Kriminalbeamten ein, die das Verbrechen, mit dem sie konfrontiert werden, als logische Konsequenz einer durch kapitalistische Interessen regierten Gesellschaft einschätzen. Wollen wir uns das mal bitte merken?
Ist ja eigentlich heute auch nicht so viel anders. So. Damals hat uns aber vor allem auch ein Werbefoto angetan. Also das fanden wir ganz toll, was der Rowohlt Verlag für diese beiden Autoren herausgegeben hatte. Und in unserer Erinnerung sieht man auf diesem Foto einen großen Tisch, rechts und links Maj Sjöwall und Per Wahlöö. Auf dem Tisch Rotweinflaschen, Aschenbecher, die überquellen, Kaffeetassen und so weiter und so Material, was man so braucht. Und darunter stand, so schreiben die beiden schwedischen Kriminalautoren
jeden Tag gemeinsam an ihren Krimis. Wir haben das Bild angeguckt, haben uns angeguckt und haben gesagt, wow, cool, so möchten wir auch irgendwann mal arbeiten. Ja.
Und, hat noch ein bisschen gedauert.
Und wir haben dann, ihr habt das teilweise auf den Stühlen und vorne liegen auch noch Karten, wir haben das mal als Foto so nachgestellt. Und waren irgendwie auch der Meinung, bis auf die Aschenbecher, die wir weggelassen haben, das sieht so aus wie dieses Bild von Sjöwall Wahlöö damals. Und dann haben wir jetzt im Anfang des Sommers haben wir in Hamburg gelesen, in einem Laden, der ausschließlich ausschließlich Krimis
skandinavische
Krimis verkauft. Und Ulrike erzählt das so wie immer. Und die Buchhändlerin springt auf, rennt ins Hinterzimmer. Es dauert einen Moment, sie kommt wieder, hat dieses kleine Werbeheft von Rowohlt, sagt, ich habe es gefunden, ich wusste doch, dass ich es habe. Hier ist auch in der Mitte, ist dieses Foto, von dem ihr sprecht. Aber mal ganz ehrlich, es sieht völlig anders aus.
Und das stimmt, auf diesem Tisch ist nämlich fast nichts drauf. Da liegt ein Stift und ein bisschen Papier.
Keine Rotweinflaschen.
Ein Aschenbecher, aber auch nicht vollgehäuft. Ne? Also es ist ganz karg. Also wir haben uns das irgendwie so zusammengereimt, dass das doch viel
schöner sein. Zu sein hätte. Genau. Und die beiden haben wirklich sehr karg da gesessen.
Ja. Aber wir haben uns jetzt für diese Lesung etwas zunutze gemacht, was damals der Rowohlt Verlag für alle seine Bände gemacht hat. Und zwar haben die auf der ersten Seite, bevor es losgeht mit der Handlung, so eine Auflistung des Personals gehabt, damit man schon mal weiß, mit welchen Hauptpersonen man es zu tun hat.
Es gab zu jeder Hauptperson gab es einen Satz und es war immer der Versuch, irgendetwas in den Sätzen zu wiederholen, um die stilistisch in so eine Abfolge zu kriegen. Das ist eine schöne Idee eigentlich.
Und Wir machen das jetzt.
Genau. Wir versuchen das vorzulesen.
Ja.
Gut. Wir starten mit dem Klappentext und dann mit der Beschreibung unseres Personals.
Winter in Norwegen. Schnee, Kälte und Dunkelheit. 14 Tote einer Theatergruppe in einem Reisebus, der auf einem zugefrorenen See eingebrochen ist. Aber das Unglück war kein Unfall, das Eis war präpariert. Ein Mord ohne Motiv. Ein Mörder, dessen Plan nicht aufgegangen ist.
Eine weitere Mädchenleiche in einer Regentonne, viele Kilometer entfernt in Dalsland in Schweden.
Und jetzt die Hauptperson.
Jan-Ole Andersen ist Sonderermittler einer Spezialeinheit der Polizei, sitzt zwischen allen Stühlen und steht am Ende mit einem Bein im Gefängnis.
Merete Schulmann ist Psychologin, sitzt im Rollstuhl und steht plötzlich ganz alleine da.
Christina Bückholm ist Kriminalkommissarin in Kristiansand und steht auf ihren Job, ihren Porsche und auf Jan-Ole in dieser Reihenfolge.
Axel steht von den Toten wieder auf.
Der Staatssekretär arbeitet im Ministerium für Immigration und Integration und steht nicht auf Flüchtlinge.
Sein Fahrer steht unerwartet mit einem Gewehr in der Hand da.
Und ein Elchbulle steht gut versteckt in einem Tannendickicht und fragt sich, was genau da eigentlich gerade vor ihm passiert. Und damit sind wir wahrscheinlich der einzige Thriller, bei dem ein Mord aus der Perspektive eines Elchs beschrieben wird. Wir hatten Spaß dabei, es geht.
Genau. Aber das wichtigste Stichwort oder ein wichtiges Stichwort ist auch schon gefallen. Das ist nämlich Axel. Axel, der Soziopath, der uns schon auch im ersten und zweiten Band dieser Reihe begleitet hat und der uns so ans Herz gewachsen war, dass wir gedacht haben, das wäre eigentlich zu schade, wenn wir den nicht wieder dabei hätten.
Also wir hatten es schon beseitigt im Band 2.
Also mussten wir kurzerhand wiederbeleben. Wir haben das aber versucht so zu gestalten, dass es durchaus auch plausibel ist. Also nicht so wie bei
Stieg Larsson,
wenn die sich aus dem Grab da wieder ausgräbt. Und, nachdem
hat das Bild jemand von euch vor sich?
Ja.
Ne? Und das war wirklich, das fanden wir, als wir gesehen haben, gedacht, das geht nicht. Nee. Also wenn die Hand da plötzlich rauskommt, das war so. Wir haben das anders gelöst. Und wir würden jetzt gerne für euch den zweiten Leseteil lesen. Der zweite Leseteil spielt auch genau mit dieser Geschichte, also dass Axel wieder auftaucht und ihr erfahrt jetzt, wie wir das hingebogen haben. Es geht um Jan-Ole und besagte Kommissarin Christina ganz am Anfang der Ermittlungen.
Christina hielt Jan-Ole für einen der fähigsten Ermittler, mit dem sie jemals zu tun gehabt hatte. Und gleichgültig, in welcher Verfassung er war, konnte er wie kaum ein anderer selbst abwegige Hinweise zu einem sinnvollen Ganzen verknüpfen. Das hatte er bei ihrem letzten gemeinsamen Fall deutlich bewiesen. Was sie aber mehr als alles andere an ihm schätzte, waren seine offen eingestandenen Probleme damit, dass er als Polizist immer nur einen Bruchteil der Wahrheit aufdecken konnte.
Es gibt so viel Furcht und Elend auf der Welt, dass wir bestenfalls ein Pflaster auf die Schürfwunden kleben können, mehr nicht.
War einer der Sätze, die sie oft genug von ihm gehört hatte. Das war eigentlich ein frustrierender Gedanke, der aber zumindest half, nicht in die berufsbedingten Allmachtsfantasien abzurutschen, die so viele ihrer Kollegen leider deutlich zeigten. Als sie jetzt neben ihm im Polizeiwagen saß und aus den Augenwinkeln sah, wie er abwesend durch die Scheibe starrte und im Kopf vollkommen auf die Fragen konzentriert war, die sich ihnen zurzeit stellten, traf sie mit einem Schlag die Erkenntnis, dass da noch mehr war als nur ihre Bewunderung für seine ermittlerischen Fähigkeiten. Sie musste aufpassen, dass sie sich da nicht gerade in irgendetwas hineinmanövrierte, was alles andere als gut für die Situation wäre. Kurz vor der Abzweigung nach Efje zeigte Jan Ole unvermittelt zu dem Baumarkt hinüber, dessen Parkplatz sie gerade passierten.
Warte mal bitte, halt mal an. Ich will da rein und was fragen.
Entgegen jeder Vorschrift bog Christina in die Ausfahrt ein. Ein Pickup, der ihnen entgegenkam, bremste abrupt, als sie kurz die Sirene aufheulen ließ. Ohne Erklärung verschwand Jan Ole im Laufschritt in dem flach gestreckten Gebäude, vor dem in langer Reihe grell orangefarben lackierte Schneepflüge und Schneefräsen ausgestellt waren. Die Preise waren niedriger, als Christina erwartet hatte. Kurz war sie versucht, sich eine der Fräsen näher anzusehen, um sich endlich an den Nachbarn rächen zu können, die sie im Herbst jedes Wochenende mit ihren Laubbläsern genervt hatten. Tat den Gedanken aber schon im nächsten Moment als vollkommen dämlich ab. Sie schaltete die Standheizung ein und griff nach ihrem Notizbuch. Wenigstens konnte sie die Zeit nutzen, um ein paar Fragen zu formulieren. Allerdings würde sie Jan Ole sagen müssen, dass es kaum ihrer Vorstellung von Zusammenarbeit entsprach, ohne Erklärung auf einem Parkplatz zurückgelassen zu werden. Sie war nicht sein Chauffeur und was immer er gerade vorhatte, in Zukunft wollte sie zumindest darüber informiert sein. 10 Minuten später starrte sie ratlos auf die wenigen Notizen, die sie zustande gebracht hatte.
Wer hat das Eis präpariert? Warum hat der Theaterbus die Straße verlassen? Wer wusste davon, dass der Bus auf dieser Strecke unterwegs war? Was für ein Motiv kann es geben, um 14 Theaterleute umzubringen? Sollten alle von ihnen sterben oder ging es nur um ein bestimmtes Mitglied des Ensembles? Ist die Schauspieltruppe überhaupt das Ziel gewesen? Wem sonst könnte der Anschlag gegolten haben?
Plötzlich kamen ihr die Eisenstangen wieder in den Sinn, die Jan Ole an der Hütte gefunden hatte. Vielleicht war nicht nur eine Stelle auf dem Eis markiert worden, sondern jemand hatte die Straße mit weiteren Stangen oder Baustellenbarken abgesperrt, sodass der Bus deshalb auf den zugefrorenen See ausgewichen war. Sie wollte gerade eine entsprechende Notiz auf ihrer Liste hinzusetzen, als die Tür neben ihr aufgerissen wurde.
Ich hatte recht mit meiner Vermutung, dass das hier der einzige Baumarkt in der ganzen Umgebung ist.
Das hätte ich dir sagen können. Und? Nein, warte. Du denkst, dass vielleicht jemand vor kurzem einen Eisbohrer hier gekauft haben könnte. Genauer gesagt, am letzten Wochenende.
Das ist eher unwahrscheinlich, das gebe ich zu. Wenn das Eis von irgendeinem Bauern aus der Gegend präpariert wurde, dann hat er so einen Bohrer auch zu Hause gehabt. Und das Ganze hilft uns kein Stück weiter.
Aber wenn es jemand war, der nicht von hier stammt und keine Möglichkeit hatte, das Ding im Auto mitzubringen.
Zumindest wird der Filialleiter jetzt seinen Computer durchforsten und uns eventuelle Kunden mailen. Angeblich war das zu kompliziert, um es gleich zu machen. Und ich wollte dich auch nicht unnötig da draußen sitzen lassen.
Sehr aufmerksam. Danke. Du bist ein echter Freund. Konnte Christina es nicht lassen, anzubringen. Die Ironie in ihrer Stimme war nicht zu überhören. Irritiert blickte Jan Ole sie an. Im gleichen Moment klingelte sein Handy. Nach einem schnellen Blick auf das Display sagte er nur:
Entschuldigung, aber das muss ich annehmen. Das ist Mirette.
Mit dem Handy am Ohr drehte er sich zum Fenster und senkte seine Stimme, als er sich meldete. Christina fand seinen halbherzigen Versuch, sie auf diese Weise nicht in seine privaten Angelegenheiten zu ziehen, eher albern und überlegte ernsthaft, ob sie aussteigen sollte. Aber draußen jagte gerade ein neuer Schneeschauer über den Parkplatz und sie hatte wenig Lust, sich frierend die Beine in den Bauch zu stehen, während Jan Ole telefonierte. Sie schob sich einen Lakritzbonbon in den Mund und griff wieder nach ihrem Notizbuch, konnte aber nicht überhören, wie Jan Ole in ein paar kurzen Sätzen zusammenfasste, was passiert war. Wie auch immer Mirettes Reaktion darauf war, schien Jan Ole vermeiden zu wollen, dass sie weitere Fragen stellte und fing übergangslos an, von dem Projekt der Psychiatrie zu berichten, zu dem die ertrunkenen Theaterleute gehört hatten.
So eine Art von Therapie, um das Selbstbewusstsein der Patienten wieder aufzubauen. Im Fachjargon nennt sich das Ganze Psychodrama, aber das wirst du wahrscheinlich ohnehin besser wissen als ich. Was sagst du? Eine der Koryphäen auf diesem Gebiet ist ein alter Kollege von dir? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Tut mir leid. Was? Der Typ, der womöglich Axels Vater war? Du redest von Axel? Sag den Namen von diesem Psychologen bitte nochmal. Alnis, Ingvar Alnis?
Ruckartig dreht er sich zu Christina und sie merkte, wie er eine Gänsehaut über den Rücken kroch, während sie nickte und den Namen wiederholte. Ingvar Alnis, er steht auf der Liste. Er gehört zu den Theaterleuten, der Regisseur. Jan Ole nahm das Handy, das er bei ihrer Antwort gegen seine Jacke gedrückt hatte, wieder ans Ohr und sagte:
Merete, ich habe gerade nachgefragt. Ich dachte, ich hätte den Namen im Zusammenhang mit den Theaterleuten gehört, aber da habe ich mich getäuscht. Trotzdem gut zu wissen, dass du dich da auskennst, weil ich noch Fragen zu diesem Psychodrama-Zeug habe. Aber ich rufe dich sowieso noch mal in Ruhe an, wenn ich mir erstmal ein Zimmer gesucht habe. Bis später also. Tu's ein Küss.
Christina war überrascht, wie schnell er reagiert hatte, wenn sie sich auch nur schwer vorstellen konnte, dass Merete seine Ausflüchte nicht durchschaut haben sollte. Für einen Moment starrte Jan Ole sie abwesend an. Sie ahnte, was in seinem Kopf vor sich ging. Und auch sie war gerade zusammengezuckt, als Axels Name gefallen war. Axel, der Soziopath, der nach seinem spektakulären Ausbruch aus der forensischen Psychiatrie Merete und ihre Familie bedroht hatte und der sich dann in einem verlassenen Bauernhaus in Mittelschweden bei einem Sturz von der Treppe das Genick gebrochen hatte. Jan Ole räusperte sich.
Es gibt eine Verbindung zwischen diesem Alnis von der Theatergruppe und Axel.
Ich hab's gehört. Und Alnis?
Alnis war damals in einem Heim tätig, in dem auch das Mädchen untergebracht war, das dann noch als Minderjährige mit Axel schwanger wurde. Der Fall ist nie weiter untersucht worden, aber wenn ich mich richtig erinnere, sprach einiges dafür, dass Alnis tatsächlich der Vater war. Er war es übrigens auch, der dann durchgesetzt hat, dass Axel in seine erste Pflegefamilie kam.
Das heißt, Axel könnte womöglich noch eine Rechnung mit ihm offen haben.
Verdammt, Christina, was soll das? Axel ist tot, das weißt du ebenso gut wie ich. Seine Leiche wurde von den schwedischen Kollegen eindeutig identifiziert. Du hast den Bericht selber in der Hand gehabt. Also hör bitte auf, da jetzt irgendwas zu konstruieren, was jeglicher Grundlage entbehrt. Was machst du da?
Fragte er gleich darauf, als Christina das Menü in ihrem Handy aufrief und durch das Adressbuch scrollte. Ich will noch mal persönlich von den Kollegen hören, dass sie sich wirklich sicher sind, Axel begraben zu haben, ohne irgendwelche Zweifel.
Das ist absurd, vollkommen lächerlich,
stieß Jan Ole hervor. Er presste die Lippen zusammen und trommelte mit den Fingern nervös auf dem Armaturenbrett. Der schwedische Kommissar, dessen Nummer Christina noch von dem Fall im letzten Jahr in ihrem Handy gespeichert hatte, nahm das Gespräch bereits nach dem zweiten Klingelton an. Kaum hatte sie sich mit Namen gemeldet, als er überrascht rief:
Christina, na das nenne ich mal einen Fall von Gedankenübertragung. Ich hatte mir gerade die Akte vom Sommer rausgesucht und wollte dich heute oder morgen anrufen.
Warum? Unterbrach ihn Christina, während sie den Lautsprecher einschaltete, damit Jan Ole mithören konnte. Was gibt es?
Du erinnerst dich doch an dieses verfallene Bauernhaus, in dem der Typ von euch sich verkrochen hatte. Du weißt schon, der, den wir dann tot gefunden haben.
Axel, ja.
Axel, genau, den meine ich. Und jetzt halte ich fest, der hat hier vielleicht jemanden umgebracht, bevor er selber dann...
Was? Wie kommt ihr darauf?
Okay, wir wissen das noch nicht genau, aber es deutet einiges darauf hin. Jedenfalls sind da vor kurzem die Erben von den Bauern erschienen, weil sie die Ruine als Ferienhaus herrichten wollen. Und dann haben sie eine echte Überraschung erlebt, als sie gerade dabei waren, die Bude zu entrümpeln. Der Leichnam war in einer alten Regentonne, gleich neben der Hintertür. Ziemlich brutal da reingequetscht, ein Arm im Schultergelenk ausgekugelt und am gesamten Körper deutliche Spuren von Misshandlung. Kein besonders erfreulicher Anblick für jemanden, der nur mal eben die Wassertonne auskippen will. Vor allem nach den Monaten, die der Körper schon im Wasser gelegen hatte.
Christina musste mehrmals schlucken, bevor sie den schwedischen Kollegen erneut unterbrach. Eine Frau oder ein Mann? Könnt ihr schon mehr sagen?
Eine junge Frau. Identifizierung läuft noch. Aber ziemlich sicher ist nach den ersten Untersuchungen schon mal, dass sie wahrscheinlich nicht mehr gelebt hat, als sie in die Tonne gestopft wurde. Der Todeszeitpunkt könnte ungefähr in den Zeitraum fallen, in dem sich euer Typ, dieser Axel, in dem Haus da aufgehalten hat. Deshalb wollte ich dich auch anrufen, weil ich dachte, das solltest du erfahren.
Jan Ole streckte die Hand nach Christinas Handy aus.
Gib ihn mir mal bitte. Ich will selber mit ihm reden.
Sein Gesicht war so bleich, dass es Christina wie ein weißer Fleck im Dämmerlicht des Wageninneren erschien.
Hier ist Jan Ole. Ich hatte auch mit dem Fall von Axel zu tun. Ich erinnere mich nicht mehr genau, meine aber, dass ihr damals für die Identifizierung von Axels Leiche auf eine DNA-Überprüfung verzichtet habt. Stimmt das?
Für einen Moment kam keine Antwort.
Okay, ihr hattet ein Fahndungsfoto.
Versuchte Jan Ole den unausgesprochenen Vorwurf in seiner Frage abzuschwächen.
Und ihr habt ihn genau da gefunden, wo ihr ihn nach unseren Angaben gesucht habt. Ja, wir hatten sein Fahndungsfoto.
Bestätigte der schwedische Kollege jetzt. Seine Stimme klang zögerlich, als würde er sich unbewusst verteidigen wollen, aber gleichzeitig schon wissen, dass es umsonst war.
Und wir haben seinen Ausweis bei dem Toten gefunden.
Setzte er noch hinzu.
Es passte alles zusammen. Allerdings hast du recht, wir haben nie eine DNA-Überprüfung vorgenommen. Es schien einfach keinen Anlass dafür zu geben, verstehst du? Aber glaubst du wirklich? Ich weiß es nicht,
antwortete Jan Ole.
Aber wir werden das rausfinden. Ich melde mich bei dir, so wie wir uns hier klar darüber geworden sind, wie wir vorgehen wollen.
Der Schneeschauer war wieder in dichtes Gestöber übergegangen, das wie ein Vorhang jedes Licht außerhalb des Polizeiwagens verschluckte. Als Christina den Scheibenwischer einschaltete, wünschte sie sich plötzlich weit weg, irgendwohin, wo immer die Sonne schien und alle Konturen scharf umrissen zutage traten, ohne irgendwelche Zweifel, die in der Dunkelheit darauf lauerten, von einer Sekunde zur nächsten alles zunichte zu machen, was sicher gewesen zu sein schien.
Clear horizons, deep blue mountains, and the dancing northern lights. Let the darkness grow around you. Everything's gonna be alright, 'cause the long December night. Crimson grabs the light. In the deep snow grows a flower. Everything's gonna be alright, 'cause a long December night, long December. December.